Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Und wir starten unsere Sendung mit einem tollen Angebot von Trade Republic, Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker. Aktien, ETFs und Derivate ohne Order, Provision handeln. Für die Ablegung fällt nur eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro an. Mehr als 300 ETFs und 1000 Aktien dauerhaft kostenfrei besparbar. Also auch für langfristige Anleger sehr attraktive Kondition. Und wir haben es geschafft, ein Angebot für euch, für alle Zuhörer vom Podcast zu erwirken. Und wenn man den Einladungslink unten in der Beschreibung folgt von Trade Republic, erhält man 15 Euro Gutschrift für seinen ersten Trade. Man kann ja einen kleinen Trade machen, zum Beispiel mit einer Aktie, die unter 10 Euro ist, kann gucken, wie sich das entwickelt und erhält dann dafür 15 Euro und würde dabei auch noch unseren Podcast unterstützen. Wir beginnen unsere Sendung mit dem Ausblick in den heutigen Handelstag. Heute ist der 28.09., also ganz frisch am Morgen. Wir haben es momentan 7 Uhr. Und am Aktienmarkt braut sich was zusammen. Das merken ja viele Anleger. Die Volatilität ist ja sehr hoch. Mit dem Herbst kommen wieder höhere Corona-Fallzahlen auf. Und das schürt bekanntlich Konjunkturängste. Aber auch von der internationalen Politik droht Ungemach. Ob es sich anbahnende No-Deal-Brexit ist oder die beginnende heiße Phase des US-Wahlkampfes. Die politische Begleitmusik für die Börsen ist derzeit eher schwere Kost. So schürt der unberechenbare Präsident Donald Trump schon vor der Wahl Betrugsvorwürfe und stellt sogar eine friedliche Machtübergabe mehr oder weniger in Frage. Sollten die Wähler sich denn am 3. November dafür entscheiden, auch eine Einigung auf ein weiteres Konjunkturprogramm? Hier ist im total zerstrittenen US-Kongress nicht absehbar, was ebenfalls auf den Märkte hier weiter auch stark belastet. Einzig auf das weiter ungebrochene Interesse der Anleger für die Technologieaktien in den USA können die Bullen derzeit noch weiter hoffen, nachdem die Notenbank, der Federal Reserve, zu deren Leid zuletzt ihr Pulver trocken gehalten hat, was derzeit als Nebenwirkung den Dollar als Weltreservenwährung ja weiter beflügelt. Aber die größte Hosse aller Zeiten scheint auch für diesen Sektor zumindest unmittelbar auszulaufen. Gewinnmitnahmen mehren sich zuletzt. Bleibt natürlich das Mega-Thema Nummer 1 und das ist immer noch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft. Spätestens seit dem Mini-Crash des DAX vergangenen Montag ist das Thema wieder so aktuell wie sonst nur zum Beginn der Krise im Frühjahr. Erholt hat sich die Börse jedenfalls von diesem Rückschlag noch nicht, denn die dramatischen Fallzahlen sprechen eine zu deutliche Sprache und schüren Ängste am V-förmigen Post-Corona-Erholungsszenario, von dem sich so mancher Experte auch schon hier verabschiedet hat. Vor allem unsere europäischen Nachbarstaaten vermelden immer neue Ansteckungsrekorde. In Frankreich zuletzt über 16.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Von den USA ganz zu schweigen, wo zuletzt wieder 60.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet wurden. Und auch hierzulande steigen die Zahlen stark an, ausgelöst meist durch private Zusammenkünfte. Noch ist ein zweiter Lockdown wie aktuell in Israel zwar hierzulande weiter nicht in Sicht, aber die Tatsache, dass überhaupt wieder so intensiv darüber diskutiert wird, zeigt ja, wie sehr sich die Lage am Beginn der kalten Jahreszeit hier zugespitzt hat. Immer mehr Reisewarnungen der Bundesregierung belasten nicht nur die Stimmung, sondern unmittelbar auch ohnehin stark gebeutelten Freizeitsektor, wie solche viele Reiseunternehmen. Entwarnung kann jedenfalls hier nicht gegeben werden. Alle Impfstoffhoffnungen von Biotech und Co. zum Trotz. Apropos Impfstoff, hier liegt der Schlüssel für eine nachhaltige Erholung, noch aber laufen die klinischen Tests der Anbieter weiter und die Ergebnisse sind deswegen noch sehr offen. Die Optimisten und Schnäppchenjäger, die bislang immer zur Stille waren, als die Kursen fielen, halten sich angesichts der angespannten politischen Lage in den USA und einer drohenden zweiten Infektionswelle im Herbst zurück, schreibt auch Analyst Jochen Stanzel vom Online-Poker CMC Markets die Lage. Börsenbeobachter erwarten daher, dass der DAX zunächst weiter um die charttechnische wichtige Marke von 12.500 Punkte pendeln wird. Viele Konjunkturdaten auf dem Kalender stehen jetzt an. Angesichts der neuen Corona-Unsicherheiten stehen Konjunkturdaten besonders im Fokus. Wie wirkt sich die zunehmende Krise auf die Wirtschaftsdaten aus? Wie ist die Stimmung der Akteure? Ist womöglich die Lage besser auch als die Stimmung? Wochende Frage gerade in dieser Zeit. Wirtschaftsdaten, die bei deren Beantwortung helfen sollen, gibt es sowohl in Europa als auch in den USA in den kommenden Wochen mehr als genug. Hierzulande und für die EU stehen Inflationszahlen für den September auf der Agenda. Hinzu kommt am Donnerstag die zweite Veröffentlichung der Market-Einkaufsmanager-Indizes, die immer einen guten Ausschlag geben, wie sich die Wirtschaft momentan entwickelt. In Amerika steht die Woche unter anderem im Zeichen neuer Arbeitsmarktdaten. Am Freitag gibt es die offiziellen September-Daten. Zuvor war die Zahl der privaten Arbeitsagentur ADP hier im Fokus. Im Mittelpunkt die Frage, ob der Aufbau neuer Stellen weiter so schleppend vorangeht wie zuletzt oder doch noch Fahrt aufnimmt. Für die Notenbank ist der Arbeitsmarkt nach ihren viel beachteten Strategieschwenk bekanntlich derzeit alles entscheidende geldpolitische Parameter. Hier sollte man also hoffen, dass die Arbeitslosenquote wieder weiter zurückgegangen ist. Er rechnet zwar mit einem erneuten Stellenaufbau, allerdings mit den schwächsten Zuwachs im aktuellen Aufschwung, prognostiziert zum Beispiel Commerzbank Volkswirt Christoph Balz. Experten rechnen im Schnitt für September mit 875.000 neuen Jobs. Das sind etwa mehr als halb so viele wie im Vormonat. Hinzu kommen Daten zum wichtigsten privaten Konsum, den Auftragseingängen der Industrie und der ESM-Index für das verarbeitete Gewerbe am Donnerstag. Überraschend gut schlägt sich in den USA der Hausmarkt trotz der Krise. Also Immobilienmarkt ist hier nicht zusammengebrochen, wie zum Beispiel 2008. Neues zu den Bauinvestitionen im August wird ebenfalls am Donnerstag erwartet. In China, das am 1. Oktober seinen Nationalfeiertag feiert, dann sind die Börsen auch geschlossen am Donnerstag, werden am Tag zuvor Einkäufer-Manager-Daten sowohl für die Dienstleistungen als auch für das verarbeitende Gewerbe hier erwartet. Wie sieht es bei den Unternehmen aus? Der Unternehmenskalender ist zwar überschaubar, hat es dafür aber in den kommenden Wochen in sich. Am Montag erfolgt die milliardenschwere Abspaltung der Siemens-Kraftwerkssparte, die aus technischen Gründen unter dem Namen Siemens Energy dann zumindest für einen Tag der 31. DAX-Wert sein wird. Also DAX wird statt 30 Werten sogar 31 Werte haben. Auch die VW-Hauptversammlung am Mittwoch bringt viel Sprengstoff, ist doch Firmenchef Herbert Diess zuletzt stark in Kritik geraten intern. Am Freitag dann die neuen Monatsgeschäftszahlen von Krenke. Angesichts der jüngsten Short-Attacke auf das Baden-Badener Finanzunternehmen ein wichtiges Datum, wo auch wieder viel Bewegung in den Kurs kommen könnte. Für die Autoindustrie geht der Blick derweil nach China, wo am Montag in Peking die internationale Automesse weitergeht. Im Einbruch des globalen Autogeschäfts wegen der Corona-Krise ist China nach den Worten des Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer zum wesentlichen Stützpfeiler der deutschen Industrie geworden. Ohne China wäre die deutsche Autoindustrie kaum wiederzuerkennen, sagte der Leiter des Center für Automotive Research, auch abgekürzt CAR, in Duisburg. Also ein sehr wichtiger Absatzmarkt, wo VW, Daimler und auch BMW stark dran hängen. Gucken wir mal die vorbörslichen Indikationen an und wir sehen hier, der DAX Future ist schon deutlich im Plus und zwar mit 0,5% bei 12.615 Punkten. Er konnte sich hier sehr gut erholen von den starken Vorgaben vom vergangenen Freitag. Nachdem die Börsen in der USA auch erstmal tiefer begonnen haben, konnten sie schlussendlich sehr stark schließen, muss man wirklich sagen. Der Nasdaq ist über 2% gestiegen. Wir haben hier den Dow Jones mit 1,3% Zuwachs am Freitag gehabt und der S&P 500 auch mit 1,6%. Ein großer Schub in den amerikanischen Indizes und jetzt kriegen auch der DAX jetzt mal Rückenwind, nachdem er ja am Freitag auch sogar unter 12.500 Punkte erstmal geschlossen hat und dann sich wieder auf 12.500 Punkte hochgearbeitet hat. Jetzt sieht es aus, dass wir mit 12.615 Punkten starten, also mit einem starken Plus. Da kann man auch davon ausgehen, dass wir also hier auch 9 Uhr dieses Plus noch stehen haben. Auch der S&P 500 Future und der Dow Jones Future sind hier auch etwa 0,4% im Plus. Sieht also erstmal nach einem guten Wochenbeginn aus. Und gucken wir uns mal die asiatischen Märkte an. Dann sehen wir auch die Nikkei mit 0,7% deutlich im Plus. Auch der China A50 mit 0,5% deutlich im Plus. Kann man also heute davon ausgehen, dass wir erstmal positiv in den Tag starten werden. Aber bei so volatilen Kursen und auch mit den Spannungen weltweit, momentan mit Armenien und Aserbaidschan, kann immer viel passieren, wobei das weltweit die Aktienindizes wahrscheinlich dieser Konflikt nicht interessieren wird. Aber auch politisch in den USA kann jederzeit eine Bombe platzen und deswegen können sich die Kurse sehr schnell ändern. Momentan sieht es aber ganz gut aus. Gucken wir mal unsere Galerie, die Hingucker der Woche. Was wird diese Woche wieder interessant? Und die neue Woche beginnt ja, wie gesagt, recht spektakulär, denn der Erstnotiz der abgespaltenen Siemens-Kraftwerkssparte, die unter dem Namen Siemens Energy firmiert, steht auf der Agenda. Wie hoch bewertet der Markt dieses Geschäft und wird sich die Siemens-Aktie ohne das Energiegeschäft hier weiterentwickeln? Und das ist jedenfalls für viel Spannung gesorgt. Wir gucken uns das Thema mal genauer an. Die Frage ist, diese Siemens Energy auch grün genug für die Börse? Momentan alle alternativen Antriebe kommen nachher drauf an, Solarenergie, alles in diesem Bereich erneuerbare Energien ist ja sehr gefragt. Und mal gucken, ob Siemens Energy dazu auch zählt. Nach der Gesundheitssparte bringt jetzt Siemens heute sein Energiegeschäft an die Börse. Das Unternehmen wird mit 20 bis 22 Milliarden Euro bewertet. steht allerdings wegen seines Engagements für Kohlekraftwerke vor großen Herausforderungen. Konzernchef Joe Kaeser ist sich der Problematik zwar bewusst, stand auch der Konzern im Winter wegen der vergleichsweise kleinen Beteiligung des Konzerns an einer Kohlenminenprojekt in Australien im Kreuzfeuer der Kritik, besonders von Fridays for Future. Kaeser hatte Klimaaktivistin Luisa Neubauer daraufhin sogar einen Platz im Aufsichtsrat des neuen Energieunternehmens angeboten, das nun an die Börse gebracht wird. Dass Neubauer die Offerte abgelehnt hat, bedauerte Kaeser und sagte, sie hätte an der Lösung der von der Fridays for Future Bewegung zu Recht adressierten Klimabauthematik mitgestalten können und dabei auch Einblicke in die komplexe unternehmerische Zusammenhänge bekommen. Also große Herausforderungen stehen auf dem Zettel. Tatsächlich besteht die Siemens Energy im Kern aus zwei Teilen, einer Kraftwerks- und einer Windsparte. Die Kraftwerkssparte Gas and Power wird vom Experten mit 10 bis 15 Milliarden Dollar bewertet. Hinzu kommt die 67% Beteiligung an den spanischen Hersteller von Windkraftanlagen Siemens Gamesa, die an der Börse derzeit rund 10 Milliarden Euro schwer ist. Insgesamt setzte der Konzern im letzten Jahr etwa 29 Milliarden Euro um. Damit bildet Energy die Stromwertschöpfungskette perfekt ab, betonten die Experten von CMC Markets. Doch die breite Aufstellung ist auch eine Herausforderung. So hat der neue Konzern zwar mit der Beteiligung an Gamesa zwar ein starkes Windenergiegeschäft und ist auch in den wichtigen Stromübertragungen tätig, doch gleichzeitig liefert und erwartet er hauptsächlich Turbinen und andere Technik für Gas und vor allem auch für Kohlekraftwerke. Und das ist ja ein schrumpfender Markt, die Kohlekraftwerke. Das Problem dabei ist ja, dass dieser Markt mit seinen langfristigen Verträgen und riesigen Auftragsbeständen zwar relativ stabil ist, doch die Margen liegen deutlich unter dem des bei Siemens verbleibenden Industriegeschäfts. 2700 Arbeitsplätze sind deshalb bereits auch schon gestrichen worden. Das ist immer kein gutes Zeichen. Zudem geht es beim Bau von Turbinen und Generatoren für Kohlekraftwerke um einen Markt, der in den kommenden Jahrzehnten ja weiter schrumpfen und wegbrechen dürfte, wenn sich die Entwicklung der erneuerbaren Energien weiter fortsetzt. Kaeser, der Energie als Aufsichtsratschef weiter begleitet, hat den Vorstand deshalb die Aufgabe gegeben, einen Plan zum Ausstieg aus der Kohle hier zu entwickeln. Verantwortungsvoller als Aktivisten dies fordern und konsequenter als Zögerlinge dies für nötig halten. Einen Zeithorizont nannte er aber allerdings nicht. Als ersten Schritt verkündet der neue Siemens-Energiechef Christian Bruch, dass die Kraftwerksparte ab sofort selektiver an Ausschreibungen teilnehmen werde. Gleichzeitig versprach er seinen Kunden einen behutsamen Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien, einen abrupten Stopp der Technik für Kohlekraftwerke, wie ihn jüngst auch US-Konkurrent GE verkündete, soll es aber nicht geben. Damit steht fest, Siemens Energy ist zwar ein Champion im Energiegeschäft mit einzigartiger Breite und Tiefe, aber das Unternehmen bewegt sich noch längere Zeit in einen von Umbrüchen gekennzeichneten Markt, der auch politischen Schwankungen hier stark unterliegt. Und auch deshalb will der Firmenchef Bruch das Unternehmen auf mehr Rendite trimmen. Ziel ist, sich die operative Marge bis 2023 auf 6,5 bis 8,5% zu steigern. 2019 lag sie bei 5,3%, also schon eine deutliche Steigerung, was auch gar nicht so leicht ist bei einem margenschwachen Geschäft. Im noch laufenden Jahr dürfte sie Corona-bedingt in den roten Bereich sogar sinken. Und das ehrgeizige Ziel hier zu erreichen soll bis 2023 mindestens 1 Milliarde Euro eingespart werden, womöglich sogar 300 Millionen Euro noch dazu. Das schafft man natürlich mit Stellenabbau. Selbst die bei Siemens geltende Vereinbarung zur Standortsicherung will der Firmenchef nicht übernehmen. Das soll Produktionsketten vereinfachen, argumentiert er. Die Gewerkschaft reagiert alles andere als amüsiert und sprach von versteckten Drohungen auf der Zielgerade zur Abspaltung. Leicht dürfte der Start an der Börse also nicht werden. Ganz trennen wird sich Siemens von der Energiesparte nicht. Gut 35% behält der Konzern zunächst selbst. Knapp 10% gehen an den Pensionsfonds des Konzerns. Beide Positionen werden über die Zeit auch weiter schrumpfen. Siemens will aber Ankeraktionär mit einem Anteil von rund 1/4, also 25% hier weiter bleiben. Angesichts seiner Größe könnte Siemens Energy in absehbarer Zeit neben der alten Mutter Siemens Teil des Aktienindex DAX werden. Am heutigen 28. September ist es der dann 31. Titel. Weil auch die anderen großen Siemens-Abspaltungen Healthliner als DAX-Kandidat gilt, könnte Ende des kommenden Jahres drei Unternehmen mit den Namen Siemens in den obersten Liga der Börsen, deutschen Börse hier notiert sein. Doch davor liegt erst einmal der Börsenstart am heutigen Montag und er könnte allein aus technischen Gründen turbulent werden. Jeder Siemens-Aktionär bekommt pro zwei Siemens-Aktien, eine von Siemens Energy dazu. Noch nicht jeder kann oder will die neuen Papiere auch behalten. Vielleicht werden auch viele Papiere erstmal auf den Markt geworfen. So müssen beispielsweise Fonds, die den DAX abbilden, die Aktie, die derzeit nicht im DAX ist, abstoßen. Im Siemens-Kreisen rechnet man in den ersten Wochen mit größeren Schwankungen. Sollten sich also alle interessierten Anleger auch darauf vorbereiten. Erst dann werde der Kurs des neuen Unternehmens wirklich etwas über seinen Wert aussagen können. Und der kombinierte Börsenwert von Siemens und Siemens Energy etwas darüber, ob Einzelteile wirklich mehr sind, wert sind als das Ganze. Das ist das ganze Thema Abspaltung. Aber muss dazu sagen, ja, IPOs, also wenn die Unternehmen wirklich dann an die Börse kommen, neu an die Börse kommen, schwanken ja sehr stark. Haben wir bei Snowflake gesehen, haben bei den letzten IPOs allen gesehen. Dann sollte man nicht gleich am Anfang an dabei sein. CureVac war auch ein Beispiel, zum Beispiel Nikola, damals auch die ersten Tage auch über 80 Euro gestiegen. Und sieht man, dass es meistens da kein gutes Ende genommen hat und dass der Kurs sich erstmal einpendeln muss in diesem Bereich. Was steht die Woche noch so an? Wir haben ja nicht nur Siemens auf dem Plan, sondern Adyen. Und Adyen, spätestens seit der Wirecard-Pleite, ist der niederländische Zahlungsabwickler einem breiteren Börsenpublikum bekannt. Der Chart ist jedenfalls berauschend, muss man sagen. Am Dienstag hält das Unternehmen einen Kapitalmarkttag ab, der an der Börse auf großes Interesse stoßen dürfte. Womöglich gibt es auch neue Impulse. Man muss aber auch wirklich dazu sagen, die Aktie ist sehr, sehr stark gelaufen. Wir waren vor ein Jahr noch bei etwa 600 Euro und jetzt sind wir bei 1600 Euro. Also ein mehr als verdoppelt. Sehr hoch bewertet. Auch zu Recht, das Unternehmen, das läuft alles sehr gut, hat ein KGV Richtung 100 jetzt auch schon, aber auch eine Amazon hält ja so ein KGV nicht auf. Deswegen ein Profiteur auf jeden Fall auch vom Wirecard-Skandal und eine sichere Nummer im Gegensatz zu anderen Zahlungsdienstleistern. Was haben wir noch? Alstria und MDAX-Mitglied Alstria Office, Reit AG, hält auch am Dienstag ab 10.30 Uhr seine Hauptversammlung ab. Das Unternehmen ist schon im MDAX, wie gesagt, gelistet, aber auch die Corona-Krise hat ja stark zugeschlagen, konnte sich auch hier nachhaltig nicht wirklich erholen. Aber für alle Anleger, die da interessiert sind, am Dienstag also auf den Liste haben. Was mehr interessant ist, ist eher Hornbach Holding. Zu Hause bleiben in der Corona-Zeit, das hat sich für die Baumarktkette Hornbach hier wirklich gelohnt, wie auch an den Chart abzulesen ist, denn es gibt bekanntlich immer was zu tun. Die Aktie hat sich binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt. Am Dienstag legt das Unternehmen aus Neustadt an der Weinstraße seine detaillierte Halbjahreszahlen vor und die werden auch sehr positiv erwartet. Wir haben hier ein Umsatzwachstum von immerhin 15-20%. Die Leute haben wirklich viel eingekauft und viel zu Hause gewerkelt, um sich auch die Langeweile in der Corona-Zeit zu vertreiben und ihr Geld für andere Sachen auszugeben, wenn man nicht ins Kino oder ins Restaurant konnte beim Lockdown. Und hier ist wirklich Hornbach auch ein Corona-Gewinner. Und es gibt ja noch Hornbach Baumarkt. Und im Dach der Holding befindet sich zu über 76% der eigentliche Baumarktaktie. Rund 20% sind aber auch im Streubesitz, so dass zwei Zahlenwerke auf die Anleger warten. Sollte man nicht hier verwechseln. Es gibt einmal Hornbach Holding und dann gibt es Hornbach Baumarkt, der auch in der Börse notiert ist. Hat sich auch gut entwickelt, hat sich auch verdoppelt der Wert seit dem Corona-Tief auf etwa 40 Euro hier zum Beispiel. Und da werden also auch die Zahlenmarkt für den Baumarkt getrennt nochmal vorgestellt. Ein großes Thema wird Volkswagen sein, und zwar am Mittwoch steht ganz im Zeichen der Wolfsburger Autobauers VW, der ab 10 Uhr seine Hauptversammlung hier abhält. Ebenfalls am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den Ex-Audi-Chef Stadler und auch drei weitere Ingenieure. Ihnen wird vorgeworfen, maßgeblich an der Manipulation am Dieselmotor im Konzern beteiligt gewesen zu sein. Auch wenn der Dieselskandal jetzt schon 5 Jahre alt ist, ist letztlich immer noch nicht geklärt, wer für die Abgasmanipulation verantwortlich ist. Der Audi-Konzern entscheidet für die Motorenentwicklung, war hier wirklich entscheidend verantwortlich. Und man darf gespannt sein, ob endlich mehrere Klarheiten in das dunkle Kapitel der Firmengeschichte hier kommt, das VW schon über 30 Milliarden Euro gekostet hat. Kommen wir aber hier zur Hauptversammlung. Steht am Mittwoch an, also am 30. September in diesem Fall. Und wer da die Aktie hält, der kann sich auch auf eine Dividende freuen. Die wird ja auch gekürzt. Mal sehen, ob was auch Aussagen gibt von der Dividende. Auf jeden Fall ist am Donnerstag, am 1. Oktober, dann die Volkswagen-Aktie Ex-Dividende. Also wird sie dann um den Dividendenbeitrag. Und meistens fallen die Aktien sogar noch ein bisschen mehr. Erstmal ein wenig fallen. Und vielleicht wird sie dann für viele Anleger wieder interessant, wenn sie so unter 130 Euro fällt. Auf jeden Fall langfristig auch mit der Aufstellung mit den ID3 und ID4 noch eines der interessanteren Automobilunternehmen, sage ich mal, wenn man es auch vielleicht mit Tesla Konkurrenz sehen möchte. Das ist auf jeden Fall in deutschen Herstellern im Thema Elektromobilität ein wenig besser aufgestellt. Wir haben auch H&M auf der Liste. Der schwedische Modekonzern H&M legt am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Man wird sogar gemunkelt, dass H&M auch wieder in die Gewinnzone sogar laufen kann, weil das Online-Geschäft sehr stark ist und die Leute auch, nachdem jetzt der Lockdown oder der Shutdown in Deutschland besser gesagt ausgelaufen war, sind viele Leute auch wieder zu H&M und zu den großen Ketten gegangen, haben fleißig eingekauft und hier könnten also wirklich positive Nachrichten von H&M am Donnerstag vorkommen. Dann haben wir Kränke. Mit größtem Interesse dürfte dieses Mal halt wirklich die Geschäftszahlen der Kränke AG an der Börse aufgenommen werden. Wir haben vorhin schon gesagt, da wird wirklich ein Augenmerk drauf liegen. Nach der spektakulären Short-Attacke gegen den IT-Leasing- und Finanzierungsunternehmens aus Baden-Baden werden die Anleger sich die neuen Monatszahlen zum Neugeschäft und den Deckungsbeiträgen sicher genau anschauen. Ein weiterer Höhepunkt der Woche, muss man wirklich sagen. Da wird es also wirklich nochmal rund gehen an der Börse, also bei Kränke besser gesagt. Und dann könnte es auch wieder große Ausschläge in die eine und die andere Richtung geben. Wir gucken weiter und zwar gibt es neue Nachrichten über Boeing und zwar um seine 737 MAX, steht wieder vor der Wiederzulassung. Daraufhin ist die Boeing-Aktie über 7% gestiegen. Der Pannenflieger Boeing 737 MAX könnte bald wieder im Himmel auftauchen. Darauf deutet ein Prüftermin durch die US-Luftfahrtbehörde FAA an der Börse an. Und dann gewann die Aktie hier wirklich schon vorher in große Höhe mit einem Aufschlag von etwa 7% auf $156. War das Boeing-Papier am Freitag der beste Wert im Leitindex Dow Jones, denn in Sachen 737 MAX bewegt sich etwas, worauf die Anleger sofort elektrisiert reagierten. Muss sagen, Boeing war noch vor einem Jahr über $300 wert. Wie die USA-Luftfahrtaufsicht FAA am Freitag in Washington mitteilte, will Behördenchef Dave Dixon am 30. September persönlich einen Testflug mit der Maschine durchführen. Dixon ist selbst ehemaliger Pilot, der lange für die United States Air Force und Delta Airlines hier geflogen ist. Im Wiederzulassungsverfahren deswegen zwei Abstürzen mit 346 Toten seit über anderthalb Jahren mit Startverboten belegten Boeing-Jets ist der Administratorsflight des FAA-Chefs eine der letzten Hürden und von großer symbolischer Bedeutung. Das weltweite Flugverbot für die 737 MAX gilt ja seit März 2019 und das hat viele Branchen betroffen. TUI hat zum Beispiel auch Schadensersatzforderungen gestellt an Boeing, aber auch Ryanair benutzt die 737 zum Beispiel. Bevor die Maschine wieder für den Betrieb zugelassen wird, sind der Behörde zufolge jedoch noch ein paar weitere abschließende Schritte erforderlich. Die FAA betont stets bei der Rezertifizierung der 737 MAX keinen festen Zeitplan zu verfolgen und den Flieger erst wieder für den Passagierbetrieb zuzulassen, wenn alle Sicherheitsbedenken wirklich ausgeräumt seien. Auch andere internationale Aufsichtsbehörden wie die europäische EASA haben noch ein Wort mitzureden, damit die 737 MAX wieder im internationalen Luftverkehr zum Einsatz kommen kann. Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren lässt sich sagen, dass ein Ende der Arbeit an der MAX in Sicht ist, sagt EASA-Chef Patrick Keane am Freitag in einer Videokonferenz. Es werde geprüft, wie die MAX bis Ende des Jahres wieder in Betrieb nehmen können. Also wirklich gute Nachrichten für Boeing. Diese Woche berieten halt die FAA und die EASA sowie ihre Pendants aus Kanada und Brasilien bereits gemeinsam über Boeings Vorschläge hinsichtlich der Pilotentrainings vor der Wiederaufnahme in den Betrieb. Ermittler gehen davon aus, dass der Absturz durch ein Problem in einem Stabilisierungssystem verursacht worden, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt. Und dann kam es zu dem Absturz. Und die 737 MAX gilt als großer Rivale des Airbus-Verkaufsschläger A320 und A320neo. Das Flugverbot für den Mittelstreckenjet hat den Konzern aus Seattle entsprechend schwer getroffen und auch die Boeing-Aktie heftigen Turbulenzen hier ausgesetzt. Die im Dow Jones Index enthaltene Aktie stand vor der Verhängung des Flugverbots immerhin bei über $440, also im März 2019. Auf Rekordhoch. Erschwerend kommt aktuell für Boeing, wie auch für die ganze Branche, die Corona-Krise natürlich hinzu. Dies drückt die Nachfrage der Fluglinien nach neuen Fluggeräten. Das ist auch ein negativer Punkt. Auch die Branche wird sich erholen, aber auch sehr, sehr langsam. Das wird seine Zeit auf jeden Fall dauern. Dazu muss man sagen, dass Boeing auch sonst noch weitere Probleme hat. Sie haben sehr viele Aktien damals zurückgekauft, auch sogar mit fremdem Geld, mit anderen Kapital, mit Krediten, immer Aktien rückgekauft und haben damit den Kurs auch sehr stark stimuliert. Deswegen ist der Kurs auch so hoch gestiegen dann. Aber sie hatten nicht mal, sage ich mal, genug Geld, um das zu finanzieren. Und jetzt fällt es denen auf die Füßen und machen momentan auch Millionen an jeder Woche Verlust. Und die USA-Regierung hat auch gesagt, Unternehmen, die die ganze Zeit Aktien rückkaufen, auch wenn sie kein Geld haben und kein Geld zurücklegen für Krisen, die werden nicht ohne Probleme einfach gebailoutet, also gerettet. Und da gibt es also noch weitere Probleme für Boeing, solange auch die Corona-Krise noch nicht bewältigt ist. Wir kommen mal zur Solarzockerei an der Börse. Und zwar hatten wir das Thema ja vorhin mit Siemens Energy und erneuerbaren Energien. Und darauf gehen wir jetzt noch ein bisschen genauer ein. Kalifornien will schon in 15 Jahren keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Das elektrisiert die Anleger, denn der Sonnenstaat setzt auch sonst voll auf erneuerbaren Energien. Besonders zwei Aktien profitieren davon massiv. Und so stiegen die Anteilsscheine von Sunworks an der Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag um 239%. Muss man sich mal vorstellen, auf ganze $3,93. Im Handelsverlauf waren die Aktien zeitweise sogar um 632% auf $8,50 geklettert. Da sieht man, dass es hier wirklich um Zockerei geht. Sunworks vertreibt Solarlösungen für Privathäuser, Agrar-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe und öffentliche Auftraggeber auch. Unter anderem ist Sunworks auch ein offizieller Tesla Powerwall Installer, also ein Betrieb, der Stromspeicherlösungen von Tesla hier auch vertreibt. Für seine Dienste wirbt das Unternehmen mit einer 25-Jahres-Garantie. Offenbar gelten für viele Anleger davon aus, dass dort durch die Elektroautos der Strombedarf und damit die Nachfrage nach Komponenten und Dienstleistungen rund um den Stromerzeugungen und Speicherungen steigt, insbesondere bei erneuerbaren Energien. Das bringt ja nur was, die Elektrowende und Elektroautos, wenn sie wirklich auch Wasserstoff zum Beispiel, wenn es grüner Wasserstoff ist und auch wenn Elektroautos hier wirklich davon profitieren, wenn es erneuerbare Energien sind, die also keine fossilen Brennstoffe nehmen zur Energiegewinnung. Lange werden die Kurskapriolen der Sunworks-Aktie wahrscheinlich nicht mehr lange andauern. Das Unternehmen steht vor einer Übernahme durch die Peak Company Holding, die bisher unter anderem auch in den Geschäftsfeldern hier aktiv ist, die wiederum Sunworks hier beackert. Auch die PEC-Aktie legte gestern an Nasdaq massiv zu. Das Papier gewann hier nur 132% auf $7,90. Im Zuge des Zusammenschlusses der beiden Unternehmen war eigentlich vereinbart worden, dass Sunworks-Aktionäre 0,185 PEC-Aktien je Sunworks-Anteil erhalten. Damit wäre eine PEC-Aktie also 5,4-mal so viel wert wie eine Sunworks-Aktie. Gestern war eine PEC-Aktie aber noch doppelt so viel wert wie eine Sunworks-Aktie und auch unter anderem deshalb, weil PEC deutlich weniger als Sunworks hier hinzugewonnen hatte. Also wird auch hier ein bisschen Übernahme, ein bisschen torpediert durch die Zockereien mancher Anleger. Die Entwicklung zeigt, dass derzeit sich gerade auch in den USA viele Marktteilnehmer angelockt durch einen gnadenlosen Preiskampf bei den Poker-Transaktionsgebühren an der Börse hier stark betätigen, die sich für Details wie zum Beispiel Umtauschverhältnisse bei den angesprochenen Unternehmenszusammenschluss nicht interessieren. Nur so lässt sich erklären, dass sich die Sunworks-Anteilscheine deutlich besser entwickeln als die PEC-Papiere. Man muss sagen, es gibt wirklich viele neue Aktionäre, was ja eine gute Sache ist, aber auch viele Unerfahrenheit zum Beispiel. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der gedacht hat, wo es den Apple und den Tesla-Split gab damals, dass die Aktien, dass das kostenlose Aktien wären, dass sie den Kurs einfach verringern, dass das aber wirklich nur eine optische Sache ist und dass die Aktie genauso teuer ist wie vorher. Das musste ich Ihnen erstmal erklären. Das glaubt man gar nicht, dass manche Leute denken, es gibt irgendwas umsonst im Leben, ja, und die Börse geht nur nach oben. Also da sehe ich auch viele Problematiken und bei vielen jüngeren Börsenanlegern, die sich damit, sage ich mal, wirklich oberflächlich beschäftigen. Vielleicht spielt auch ein einfacher der Unternehmensname eine Rolle, kann man auch sagen. Sunworks hört sich eben mehr nach erneuerbaren Energien an als PEC Company Holdings. Fehlen hier die Wortbestand Sun oder Solar? Kann man hier witzweisiger fragen, ob das wirklich der Auslöser ist für viele Robinhood-Trader. Derart ausgeprägte Kursbewegungen erscheinen angesichts der geplanten Verbrennerverbots erst im Jahr 2035. Ist sowieso rechtlich spekulativ, da kann sich also noch viel ändern. Und nicht nur deshalb, beide Unternehmen sind in einer ziemlich umkämpften Branche unterwegs und weisen seit Jahren nur niedrige Bruttomargen aus und auch rote Zahlen, also wirklich kein Investment Case für langfristige Anleger. Kalifornien gilt als Vorreiter in Sachen Klimaschutz, muss man dazu sagen, und leidet durch die hohe Smogbelastung in Metropolen wie Los Angeles und Waldbränden stark unter schlechter Luftqualität. Der kalifornische Governor Gavin Newsom beschreibt die geplanten Vorschriften am Mittwoch als wesentliche Maßnahme gegen den Klimawandel. Autos sollen nicht Gletscher abschmelzen, Meeresspiegel ansteigen lassen und damit die kalifornischen Strände und Küsten hier auch bedrohen, die ja ein großes Tourismusziel hier auch sind. Auch stellt der Governor einen Zusammenhang mit den gigantischen Busch- und Waldbränden her, die seit Wochen in dem Westküstenstaat hier wüten. Unsere Autos sollen Waldbrände nicht noch schlimmer machen. So viele Jahrzehnte lang hätten Autos die Luft verschmutzen dürfen, die unsere Kinder und Familien atmen, sagte auch Newsroom. Und allerdings bedeutet die Verordnung nicht, dass in 15 Jahren keine Verbrenner mehr auf kalifornischen Straßen unterwegs sind, sondern dass die Einwohner Kaliforniens dürfen dann als zu erworbenen Benziner und Diesel auch darüber hinaus fahren und auch verbrauchte Verbrenner weiter verkaufen. Gebrauchte, aber neue Zulassungen sind also dann nur Elektroautos in 15 Jahren. Jedenfalls ist das jetzt der heutige Stand dazu. Also da sieht man also hier eine positive Entwicklung für den Klimaschutz in Kalifornien, einer der größten Flächenstaaten in der USA und wirtschaftlich das wichtigste Bundesland in der USA, noch weltweit an der Börse, also nicht an der Börse, sondern an der wirtschaftlichen Entwicklung gemessen und auch an den, sage ich mal, den Länderinlandsprodukt, was Kalifornien hier hat, auch eins der reichsten Länder der Welt. Mit den Silicon Valley sowieso noch dazu. Kommen wir mal zur Commerzbank und die Commerzbank hat einen neuen Chef. Die Commerzbank findet sich ja weiter in einem Umbau. Das Filialnetz soll verkleinert werden. Ein massiver Stellenabbau droht hier. Bislang stand die Bank aber ohne Vorstandschef da. Doch der ist jetzt gefunden. Der Commerzbank holt ihren neuen Chef von der Deutschen Bank. Wie heißt er? Er heißt Manfred Knopf und er benimmt zum 1. Januar 2021 die Nachfolge von Martin Zielke, wie der Frankfurter MDAX-Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung hier mitteilte. Die Personalie stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Der Jurist Knopf leitet seit dem 1. August 2019 das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank. Zuvor war er der heute etwa 55 Jahre alte Deutschlandchef beim Versicherungskonzern Allianz. Knopf sei ein erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager, der sich in unterschiedlichen Aufgaben der Finanzdienstleistungsindustrie hier bewiesen hat, erklärte Commerzbank-Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter. Mit der Berufung Knopfs hat erst der Anfang August als Chefkontrolleur des teilverstaatlichen Instituts angetretene Vetter die Nachfolge von Zielke überraschend schnell geregelt. Zielke hatte nach scharfer Kritik von Investoren Anfang Juli seinen Rücktritt ja angekündigt. Die Bank hatte daraufhin entschieden, den Vertrag mit dem seit Anfang Mai 2016 amtierenden Konzernchef spätestens zum 31. Dezember hier aufzulösen. Zielke hatte eingeräumt, dass die im Herbst 2019 beschlossenen Maßnahmen nicht durchschlagend genug waren, um das Institut im Zinstief profitabler zu machen und auch überlebensfähig. Der US-Fonds Cerberus als zweitgrößter Aktionär des Instituts hatte der Führung der Commerzbank vorgeworfen, über Jahre eklatant hier wirklich versagt zu haben. Die neue Commerzbank-Führung steht vor harten Einschnitten. Seit Monaten wird intern über eine Verschärfung des Sparkurses diskutiert. Die Zahl der zuletzt knapp 40.000 Vollzeitstellen könnten um bis zu ein Viertel gekappt werden. Von 1.000 Filialen könnten derzeit gerade einmal 200 übrig bleiben, in denen Kunden sich beraten lassen können. Also ein großes Filialsterben steht auf jeden Fall bevor. Dann zum Abschluss der Woche, des Wochenanfangs, haben wir jetzt das Thema ja ganz neu seit Sonntag, leider der Konflikt mit Armenien und Aserbaidschan. Und man muss sagen, Krieg gehört leider in vielen Gebieten der Welt hinzu. Und Krieg hat ja immer einen Aggressor und aber meistens auch einen Verteidiger. Das muss man also mal sehr, sag ich mal, differenziert auch sehen. Und deswegen haben wir als Abschluss ein kontroverses Thema. Und es geht hier um die größten Rüstungskonzerne der Welt, die auch von solchen Spannungen ja immer profitieren, muss man dazu sagen. Es ist mit dem Tabakgeschäft ja ein sehr umstrittenes Investment-Case und ich möchte das auch gar nicht befürworten. Trotzdem ist es ein Thema, was viele Leute interessiert und deswegen werden wir das jetzt hier zum Schluss kurz einmal anreißen. Dann gucken wir uns jetzt mal die größten Rüstungskonzerne der Welt an und die an der Börse gelistet sind. Wir haben hier Lockheed Martin, der Auswahlindex Dow Jones US, Select Aerospace and Defense. Also das ist ein ETF, kann man sich auch zum Beispiel in den Sparplan reintun, hat in den vergangenen 5 Jahren jährlich überwiegend mehr Rendite gemacht als der Dow Jones, zum Teil erheblich mehr. Erst nach dem Einbruch in der Corona-Krise haben sich die Aktien des Dow im Rahmen der aktuellen Kursrallye hier besser entwickelt als der Index. Ein Blick auf die Aktien lohnt sich also, wenn man kein Problem mit dem Geschäftsmodell und der Branche hat, das muss man dazu sagen. Lockheed Martin ist im Jahr 2019 mit einem Umsatz von 56,6 Milliarden Dollar der größte Rüstungskonzern der Welt. Allein mit dem Kampfflugzeug F-35 wird der Konzern in den kommenden Jahren 400 Milliarden Dollar Umsatz generieren. Der wichtigste Lieferant des US-Militärs verdient dank der F-35 bereits jetzt prächtig weiter an Geld. Die profitieren meistens von solchen Konflikten, weil dann wieder mehr Rüstungsausgaben, mehr Geld ausgegeben wird. Und besonders seit der Wahl 2016 von Donald Trump sind die Aktien haben sich sehr gut entwickelt, weil auch Trump ja viel mehr für die Militär ausgegeben hat und auch die NATO-Partner angehalten hat, wie Deutschland mehr für ihre Verteidigung auszugeben. Und das hat dann auch Deutschland zum Beispiel gemacht. Leicht, aber alle sind Trump so bei diesen Forderungen ja auch nachgekommen. Ein anderer großer Rüstungslieferant, was man vielleicht so im ersten Blick gar nicht denken würde, ist Boeing. Boeing ist der zweitgrößte Rüstungskonzern der Welt mit einem Umsatz von etwa 34 Milliarden Dollar in der Sparte Defense. Boeing stellt Kampfjets, Hubschrauber, Transportflugzeuge und andere Waffensysteme her. Auch der Flugzeugbauer McDonnell Douglas gehört zu Boeing. Die schwere Krise um das zivile Modell 737 MAX hat den Konzern aber ja schwer zugesetzt. Und da ist der Kurs ja, wie gesagt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, sehr stark angeschlagen gewesen. Dann gibt es noch General Dynamics Corp. General Dynamics macht im abgelaufenen Jahr rund 29,5 Milliarden Umsatz mit Panzern wie dem M1 Abrams, mit Schiffen, U-Booten, auch Lenkflugkörpern. Da sind die Spezialität in diesem Bereich. Dann gibt es noch Northrop Grumman. Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman verkauft unter anderem Drohnen, was ja immer moderner wird in der Kriegsführung, mit Drohnen dann die Feinde zu neutralisieren, Raketen und Flugabwehrsysteme. Offenbar sind die Produkte hier sehr gefragt, denn 2019 machte der Konzern damit auch etwa 29 Milliarden Dollar Umsatz. Wir haben Raytheon. Der US-Konzern Raytheon ist spezialisiert auf Radarsysteme, Hightech-Raketen, Raketenabwehrsysteme und ist der fünftgrößte Rüstungskonzern der Welt. Das bekannteste Waffensystem, an dessen Entwicklung Raytheon gemeinsam mit Lockheed beteiligt war, ist das Raketenabwehrsystem Patriot, was ja auch in vielen NATO-Staaten eingesetzt wird, um hier Raketen zum Beispiel abzuwehren. Also sieht man, die größten Rüstungskonzerne sind aus der USA. Jetzt kommen wir zu einem britischen Konzern, BAE Systems. Der britische Konzern ist der größte europäische Rüstungsunternehmen. Das Kerngeschäft von BAE besteht aus einer Palette von Produkten für Luft-, Land- und Seestreitkräfte, unter anderem Kampf- und Aufklärungsflugzeuge, aber auch gepanzerte Kampffahrzeuge sind im Sortiment. Damit lässt sich ein Umsatz von 31 Milliarden Dollar machen und hier der größte europäische Player in diesem Bereich. Der US-Konzern L3 Harris Technology ist spezialisiert auf militärische Kommunikationssysteme und Radaranlagen. Hier ist der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr bei etwa 13,9 Milliarden Dollar. Wir haben auch noch United Technology. Der achtgrößte nach Umsatz bewertete Rüstungskonzern der westlichen Welt war hier United Technology in Erlösen in Höhe von etwa mehr als 13 Milliarden Dollar. Im Jahr 2019 mittlerweile ist der Konzern mit Raytheon auch fusioniert worden und dürfte deshalb im kommenden Jahr deutlich weiter oben auf dieser Liste hier erscheinen, weil er ja dort eine große Fusion hatte. Wer auch dazu zählt, ist nicht nur Boeing, sondern auch Airbus. Airbus ist der zweitgrößte europäische Rüstungskonzern mit einem Umsatz von knapp 11,3 Milliarden Dollar. Airbus baut am Eurofighter Typhoon mit zum Beispiel. Als ein Sorgenkind des Konzerns gilt das Transportflugzeug A400M. Wegen technischer Mängel und Problemen bei der Auslieferung gerät der Frachtflieger immer wieder in Kritik. Das ist in dem Bereich hier also nicht so positiv zu sehen. Aber muss sagen, Deutschland und auch Frankreich kaufen viel bei Airbus ein. Es gibt noch Leonardo, das italienische Unternehmen. Leonardo baut und entwickelt Helikopter, Flugzeuge, Raketen, Panzerfahrzeuge, Torpedos und auch Schiffgeschütze. Damit erreicht das Unternehmen einen Umsatz etwa von 11 Milliarden Dollar, also hier auch ein italienischer Partner in der Rüstung, muss man zusagen. Und zum guten Schluss, wenn man so sagen will, Rheinmetall ist verglichen mit den größten der Branche ein eher kleines Licht. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäft betrug 3,9 Milliarden Dollar. Die Rüstungssparte hat Fahrzeugsysteme, Waffen, Munition sowie elektronische Lösungen hier im Angebot. Also eine umstrittene Branche und das zu Recht. Wer sich für diese interessiert, sollte überlegen, ob er diesen US Select Aerospace and Defense ETF investieren möchte. Wenn er dort investiert sein kann und auch das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, ist das die beste, sage ich mal, Möglichkeit, wirklich breit gestreut hier in diesen sehr großen, aber auch sehr durchwachsen. Wir haben gesehen, alle haben verschiedene Geschäftsmodelle, manche haben sich mehr auf Systeme, auf Drohnen, andere mehr auf Fahrzeuge und Raketen spezialisiert und auf Abwehrsysteme. Das ist also sehr divers, wie die Unternehmen hier aufgestellt sind. Da bietet sich ein ETF wirklich an, wenn man hier investiert sein möchte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.